Wir hören zuerst einen Text aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Kapitel ab Verse 16. Als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und auch sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, ich hoffe, die versteht mich auch wie gut. Ich habe hier viel Echo, aber bei euch ist es auch besser in der Bank gegangen. Also, schön. Wir sehen hier einen Simon, einen Andreas, einen Jakobus und einen Johannes. Alle arbeiten. Die einen fischen gerade, die anderen sind dran, die Ausrüstung vorzubereiten. Und das Ganze findet beim idyllischen See Genezareth statt. Die Fischerei war das wirtschaftliche Rückgrat in dieser schönen Region in Israel. Sie haben dort ihre Netze in See geworfen, denn sie waren Fischer. Aber eigentlich könnte das Bild ja auch aus der Schweiz stammen, zum Beispiel am Zürichsee. Eine malerische Kulisse mit Goldküsten und hinten dran das Rückgrat von unserer Wirtschaft, unsere Banken. Und alle arbeiten 40 oder mehr Stunden in der Woche, wie sich das bei uns so gehört. Und auch hier gilt, sie haben gut geschäftet, denn sie waren Banker. Nun wissen wir aber, dass dieses malerische Bild nicht ganz stimmt. Denn der ruhige, schöne See Genezareth ist nicht immer nur schön und ruhig und lieblich, weil er auf 209 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, können sich V-Winde einstellen, die jeden Schiffsverkehr und Fischerei bedrohen. Wir kennen es von den Jüngern, wo die sich einmal auf dem Schiff, auf dem See aufgehalten haben und plötzlich ist der Sturm gekommen und sie haben gemeint, ihr letztes Stündchen haben geschlagen, denn sie waren Menschen. Und vielleicht ist das ja auch so am Zürichsee, es war auch da nicht immer ruhig gewesen. Auf einmal sind ja Schwierigkeiten gekommen. Wir haben es gesehen im ersten Quartal von diesem Jahr, wo Credit Suisse einen Verlust von 252 Millionen hat müssen buchen und die UBS sogar 800 Millionen, weil sie aus Habgier in einem zwielichtigen amerikanischen Hedgefonds mit Namen Archegos investiert haben, denn sie waren Gamer. Aber ich kann beruhigen, die Manager von diesen Banken überkommen trotzdem ihre grosszügigen Saläre. Es ist doch schön, dass es bei uns immer so bleibt, wie es immer war. Wo kämen wir hin, wenn wir in der Schweiz auf einmal etwas ändern würden? Das könnte doch unsere Stabilität erschüttern, die wir jetzt dringend nötig haben, nachdem der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU versenkt hat. Aber seien wir ehrlich, eigentlich geht es ja nicht nur am See Genezareth zu und her so, oder am Zürichsee oder in der Nussbeziehung, sondern manchmal auch in unserem Leben gleich. Wir gehen in die Schule, wir machen unsere Ausbildung, wir arbeiten, wir heiraten und gehen mindestens eine oder ein paar temporäre Beziehungen ein. Wir machen ein bisschen Sport und essen ein bisschen gesund, lassen uns früher oder später gegen Covid impfen oder je nach Weltanschauung auch nicht. Und gehen ab und zu in die Ferien und singen vielleicht in einem Chor, begiessen den Granium und zahlen ein in die AHV, in die erste, in die zweite Säule und in die dritte Säule und bauen unser Häuschen und warten auf einen 65. Geburtstag, um dann nachher noch ein bisschen auf Camper oder Kreuzfahrtschriftli-Reise das nachzuholen, was wir verpasst haben, um dann wiederum noch später irgendwann ins Altersheim zu wechseln, dort, wo einem das Hinterteil geputzt wird, wenn wir es nicht mehr selber können. Und wir gehen davon aus, wer so gelebt hat, kann erwarten, dass der Herrgott mit ihm zufrieden ist. Denn wir sind ja Schweizer. Es ist ja immer wieder interessant, dass Menschen so leben, wie wenn dieses Leben immer gleich würde weitergehen. Vielleicht hat das der Simon, der Andreas, der Jakobus oder Johannes auch so gemeint. Vielleicht haben sie ebenfalls gedacht, der liebe Gott müsse doch mit ihnen zufrieden sein. Denn sie arbeiten doch ganz fleissig, sie übernehmen das Erbe und die Gewohnheiten von ihren Vätern und führen sie weiter. Tue recht und scheue niemand. Und sie besuchen regelmässig den Gottesdienst in der Synagoge und ihre Kinder sollen dann später ebenfalls das weiterführen, während sie den Boccia spielen und das Bierli trinken und den Lebensabend geniessen, denn sie waren Menschen. Aber nun, liebe Leute, kommt uns diese Geschichte in die Quere. Denn auf einmal meldet sich Gott selber in diesem Betrieb, wo wir in der Menschheitsgeschichte doch als normal und gut anschauen. Auf einmal taucht sein Sohn auf oder er selber verkleidet als Mensch. Er kommt zu diesen braven Männern, die alles richtig machen und dann herrscht er sie an. Folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Herrscht sie an, habe ich ganz bewusst gesagt. Unsere deutschen Übersetzungen geben nämlich den Befehl viel sanft wieder. Wenn wir hören, folgt mir nach, tönt das in unseren Ohren manchmal ein bisschen so, oh, es ist schön, dass ihr brav und fromm seid und es wäre darüber aus nett, wenn ihr mit mir kommt, spazieren ein bisschen und mir ein bisschen würdet nachfolgen. Es wäre so im Sinn ein bisschen gläubig gewesen, aber nicht zu extrem. Das ist wunderschön. Es wäre bloß ein Wunsch, eine Möglichkeit von vielen. Aber hier in unserem Bericht von Markus wünscht Jesus gar nichts. Er fordert und befiehlt. Und das nicht einmal einfühlsam. Der griechische Begriff, der da zugrunde steht, ist nämlich sehr autoritär und nicht einmal höflich. Deute opiso mu. Das tönt mehr im Sinn von her zu mir, auf mir nach, daher hinter mich. Kein Widerrede wird duldet. Es ist wie im Militär in der Rekrutenschule, wenn exerziert worden ist, wenn es dort geheissen hat. Daher, da hat man alles blitzartig müssen liegen und sofort zum Kommandanten rennen und Achtungsstellung einnehmen. Männer wissen das alle. Jesus ist also nicht etwa da erschienen als höflicher Mann, der diesen jungen Mann schonungsvoll beibringen will, doch ihm nachzufolgen. Sondern er tritt auf wie ein Feldherr, wo seine Pause machenden Soldaten mit einem klaren Befehl zum absolut sofortigen Aufbrechen aufruft. Oder Simon, der Andreas, der Jakobus oder Johannes verstehen diesen Befehl. Sie stehen sofort auf und gehen mit ihm. Es gibt keine Diskussion, kein Kommentar. Keiner kann sich als hochsensibler outen und Bedenkfrist verlangen. Es kann nicht zuerst abgeklärt werden, wie hoch der Sold ist und ob Sozialabzüge eingerechnet sind und wie viele Ferien es gibt. Und keine Gewerkschaft steht ihnen bei. Die schöne, idyllische Stimmung am See ist auf einmal verflogen und der Vater Zebedäus sieht sich plötzlich zurückgelassen und alleinig mit seinen Tagelöhnern. Seine Söhne sind einfach abgehauen und folgen diesem unbekannten, autoritären, geheimnisvollen Meister bedingungslos nach. Immer wieder tut man ja in den Kirchen Kinder taufen. Vielleicht ist ja mit dieser Taufe verbunden, der Erwartung verbunden, dass ein bisschen Glauben dem Kind soll helfen, richtig ins Leben können zu starten oder Segen dazu zu bekommen. Wir sagen ja, ein Glauben sollte man schon haben. Das hilft, dass man in der Schule und im Beruf, in der Familie irgendwie besser zurechtkommen kann. Aber jetzt steht uns das Markus-Evangelium im Weg. Denn gerade in dieser Berufungsgeschichte der Jünger wird irritierend deutlich, dass sich scheinbar dieser Jesus gar nicht gross um Schule und Beruf und Familie und Familienbetrieb und AHV und Heimatgefühl und Rüttelschwur und um unseren Blutdruck oder Body Mass Index kümmert. Er bricht ein und befiehlt: Aufstehen! Mehr nach! Ich werde euch zum Menschenfischer machen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Taufe meint eigentlich das Gleiche. In der erwachsenen Taufe tut man die Leute untertäucheln. Und das heisst, du stirbst jetzt deinem Ich ab. Du stirbst jetzt deinen eigenen Wunsch ab. Du gehst dein altes Leben mit seinen Ansprüchen und mit seinen Abstürzen in den Tod, gehst es auf. Und dann tut man sie aus dem Wasser ziehen, was bedeutet, du sollst aufstehen, auferstehen, mit einem neuen Leben verbunden mit Christus. Du wirst mit dem Gott von der Auferstehung verbunden, mit seinem Geist, mit Jesus Christus, dem König von deinem Leben. Der ist jetzt dein Chef. Könnte es vielleicht sein, dass wir bisher etwas falsch verstanden haben? Wir haben doch in unserer, in allen Bereichen toleranten und lieben Gesellschaft gelernt, dass es nicht eine Rolle spielt, was man glaubt, sondern nur, dass man etwas glaubt. Und vor allem, dass das, was man glaubt, für einen stimmt. Der Glaube müsste also einfach nur mir gut tun. Gott ist doch nur da, um mich zu segnen, um mir Hoffnung zu geben, lieb mit mir zu sein, um mich vor Krankheit, Unfall und Pleite zu bewahren. Das ist doch sein Job und das ist das Kriterium. Und sonst ist Glaube Privatsache, in die mir niemand reinschwätzen darf, keine Autorität und auch kein Gott nicht. Und schliesslich haben wir dann noch Religionsfreiheit. Hier bestimme ich also ganz selber und alleine, was ich glaube und tue. Und das ist übrigens auch noch durch das Schweizer Gesetz so abgesegnet. Aber das Erschütternde ist hier nun, dass sich im Markus-Evangelium Jesus um all diese Überlegungen kein Deut scheren. Er bricht einfach ein in die schöne Stimmung, an die sich die Jünger gewohnt haben. Sie, die doch immer Freude hatten an der guten Luft am See und an den frischen Fisch aus dem See mit diesen gesunden Omega-3-Fettsäurenanteilen. Sie, die in der alten Familientradition mitgemacht haben, sodass doch jeder Herrgott seine helle Freude hat müssen dran haben. Sie, die Fische gefangen haben, denn sie waren Fischer. Oder wir Schweizer, die wissen, wie ein normaler helvetischer Lebenslauf abzulaufen hat, über die Bibel vielleicht würde schreiben, denn sie waren Schweizer. Oder denn sie waren Oftringer. Oder Aargauer. Oder was wir alles sind. All das, was uns wichtig scheint, ist für Jesus aber offenbar überhaupt nicht wichtig. Und das beschreibt also der Markus gerade ganz am Anfang von seinem Evangelium. Er will also schon bei der Eröffnung von dieser Geschichte über Jesus klar machen, wie alles andere, was dann noch folgt, zu verstehen ist. Jesus ist der Chef, der König und er gibt den Tarif bekannt. Und nur die, die ihm nachfolgen und ihm gehorchen, sind seine Jünger. Punkt. Er sagt später noch so irritierende und unchristliche Worte wie: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht mehr wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Womau, das ist jetzt das Ende der helvetischen Harmonie. Spätestens hier würden unsere Familientherapeuten und unsere Sektenberatungsstellen anfangen warnen. Aber er bleibt dabei und befiehlt unmissverständlich: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Amen. Ende der Diskussion. Das passiert übrigens immer noch. In Kaschmir ist ein junger Mann in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Khodri hat er geheissen. Er hat geglaubt, dass es für Allah eine Ehre sei, wenn er Nicht-Moslem oder sogar Ungläubige angreift. Später ist er Befehlshaber von einer Einheit im Befreiungskampf für ein unabhängiges Kaschmir geworden. Eines Tages haben sie ein Dorf angegriffen. Sie kommen in ein Haus rein, bereit, die Bewohner zu massakrieren. Aber der Vater, ein 10-jähriges Mädchen, laut beten und Jesus um Hilfe bitten. Es war ein Christenmädchen. Der Khodri ist für einen Moment blockiert und lässt sie machen. Aber auf einmal ist das Mädchen mit seinen Geschwistern in einem gewaltig blendenden Licht gestanden, sodass die Angreifer sie nicht mehr sehen konnten. Der Khodri und seine Männer sind in Panik geraten. Er ist zum Haus raus und hat die Familie in Ruhe gelassen. Aber die Begegnung mit dem autoritären Licht von Jesus, wie er selber so verstanden hat, hat ihn nicht mehr losgelassen. Entschuldigung. Später trifft er einen alten Mann, einen Christ, und kommt mit ihm ins Gespräch. Und auf einmal sagt ihm dieser unmissverständlich und mit starker Autorität: Lass dich taufen im Namen Jesu Christi und fang an, ihm nachzufolgen, jetzt sofort. Es war ein klarer Befehl von weit oben. Das hat er gespürt, das ist nicht von diesem Mann gekommen. Bei seiner Taufe hat er einen neuen Namen bekommen. Er heisst heute Ghulam Massi Naaman und ist inzwischen ordinierter Geistlicher in der anglikanischen Kirche. Seine Geschichte hat er aufgeschrieben im Buch «The Unexpected Enemy». Die Jünger haben gefischt, denn sie waren Fischer. Beim Khodri könnte man sagen, er hat gekämpft, denn er war Freiheitskämpfer. Was wird einmal über uns stehen? Oder anders gefragt, was wollen wir mit unserem Leben eigentlich erreichen? Oder für was tun wir leben und sterben? Auf was setzen wir? Wir können alles nur für uns tun. Das ist unsere Freiheit. Wir können uns um unsere Karriere kümmern, um unser Häuschen und um unseren Garten und um unsere Gesundheit und um unser Auto und um unser Hobby, gewürzt mit einem bisschen Religion. Aber da gibt es einen Gott, der uns in seinen Dienst hineinziehen will und uns zum Menschenfischer machen. Und diese seine Welt, in die er uns hineinschicken will, ist grösser als die Umgebung am See Genezareth. Sie ist eindrücklicher als die Goldküste in Zürich. Sie ist weiter als unser Heimatli. Sie ist mächtiger als jede Bedrohung durch eine schwer bewaffnete militärische Einheit. Sie ist nämlich absolut grenzenlos. Aber in seinen Dienst kommen wir nur als Sättige, die auf seinen Ruf folgt, mir nach reagieren. Und das ohne Wenn und Aber und sofort. Denn wenn wir nicht reagieren, herrscht Gefahr, dass der Ruf immer leiser wird und zuletzt nicht mehr gehört wird. Und wir dann weiterfahren mit dem gewohnten Leben wie bisher. Der Apostel Paulus hat in seinem römischen Exil auf der griechischen Insel Patmos Visionen gehabt, wie wir es schon gehört haben. Und dann hat er den Christus gesehen als König. Und dann hat er ja geschrieben, und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Vor einigen Jahren habe ich in der Schweiz einen Vortrag gehört vom Trollor Bosso Adamtei der Erste. Er ist ein echter König in Ghana, in Westafrika. Und der hat der schweizerischen Zuhörerschaft erklärt, was ein Königtum ausmacht. Ein guter König tut alles für sein Volk, aber seine Untergebenen machen alles für ihn. Es gibt keine Diskussion. Der Erste hat festgestellt, aber dass ein König seine Befehle nicht diskutiert werden und kein Thema ist zum Hinterfragen bei einem echten König. Genau das demokratische Schweizer nur schwer können verstehen. Denn hier wird alles diskutiert. Demokratie beherrscht alles. Sogar kleine Kinder wollen die Vorgaben von ihren Eltern diskutieren. Und sie werden denen erst gehorchen, wenn sie für sie einleuchtend sind. In einem Königreich gibt es aber keine Demokratie. Da gibt es einen König und dem seine Anordnungen werden nicht diskutiert, sondern sofort umgesetzt. Der Adam Tei, der Erste, hat uns gesagt, darum habt ihr auch ein Problem mit Gott. Denn Gott im Himmel fragt euch nicht, ob euch seine Massnahmen oder Verordnungen passen. Er setzt zum Beispiel die 10 Gebote ein und sagt, das sind meine Bestimmungen. Wer die nicht beachtet, gehört auch nicht zu mir. Und sein oberstes Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Von allen deinen Kräften. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er fragt uns nicht, ob uns das gefällt. Wer seine Gebote nicht beachtet, steht auch nicht unter seinem Kommando und hat darum auch nichts zu suchen in seinem Reich. Aber dieser König ist gleichzeitig auch der, der sein Volk wie ein Herde Schaf anschaut und sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber er sagt auch, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen. Darum stellt sich die Frage, liebe Gemeinde, was wir am Fischen sind. Das ist gäbig. Die Fischer auf dem See Genezareth haben Fische gefangen. Die Banker in Zürich haben Geld gefischt. Was ernten wir eigentlich mit unserem Leben? Jesus hat zu den Fischern Simon, Andreas, Jakobus und Johannes gesagt, kommt, ich mache euch zu Menschenfischer. Ich schicke euch raus in die Welt, die ihr liebt. Wir erinnern uns, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hat Gott die Welt geliebt, diese Welt geliebt, diese Welt mit ihren Problemen und Abstürzen und Laster, diese Welt liebt Gott so sehr, dass sein Sohn Jesus dort reinschickt und uns ebenfalls dort reinschickt, damit diese Welt ewiges Leben überkommt. Und er sagt all denen, die sich bewegen lassen, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ihr müsst nicht einmal bis ans Weltende gehen. Die Welt ist schon zu euch gekommen. Ich habe gehört, 30% Ausländer habt ihr da. Oder so irgendwie etwas. Also die haben sie schon gesammelt vor euch. Er schickt uns in diese von ihm geliebte Welt und erklärt, die sollen Menschen fischen für mein Reich. Wir sollen dafür sorgen, dass Gottes Königreich wächst. Das Reich vom König vom Himmel. Und dieses Reich ist die eigentliche Ernte, die Lebensernte. Die Ernte, die auch nach unserem Sterben nicht vergeht. Jesus hat so gesagt, ihr sollt euch nicht schätzen sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dieses Reich vom Himmel ist die Ernte, die bleibt. Es ist übrigens die einzige Lebensernte, die wir nach unserem Leben werden können sehen können. Das Einzige, wo alles andere wird überdauern. Die Jünger haben den Befehl verstanden und sind los. Es sind dann 12 geworden, später 500 und später Millionen. Sie und ihre Nachfolger haben mit ihrem Glauben Europa so beeinflusst, dass eine Zivilisation sich jetzt bilden konnte, die die Welt bisher nicht kennt hat. Inzwischen ist sein Kontingent riesig angewachsen. Im Moment erleben wir das grösste Kirchenwachstum von allen Zeiten in China und im Iran, wo vor allem ganz junge Leute diesem Aufruf folgen. Nach über 2000-jähriger Rekrutierung ist seine Armee bald voll. Und wenn das so weit ist, wird das passieren, was die weltweite Christenheit in ihrem Glaubensbekenntnis überall vertritt. Er wird wiederkommen. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Das hat schon das Konzil in Nicäa 325 nach Christus formuliert. Er ist der König und der Richter. Jesus bittet uns nicht, er befiehlt. Befehlsverweigerung ist gefährlich. Im Kriegsfall wird Befehlsverweigerung mit der Todesstrafe geahndet. Der Paulus warnet sogar, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, wird er Vergeltung üben an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gaut, es klingt schon langsam ein bisschen extrem, wo ein reicher junger Mann auf diese Aufforderung von Jesus, ihm nachzufolgen, nicht hat einsteigen können, weil ihm das schwierig vorkam ist und die Jünger dann auch gefunden haben, das ist jetzt doch gerade ein bisschen heftig. Da hat Jesus ihnen geantwortet, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wenn wir auf uns alleine schauen, dann geht es nicht mit dieser Nachfolge. Aber bei Gott ist alles möglich. Darum bringt es auch nichts ständig, sich selber zu analysieren, um das eigene Unvermögen zu sehen. Es bringt auch nichts, sich mit anderen zu vergleichen, die scheinbar gewisse Sachen besser im Griff haben. Wir werden so immer Defizite bei uns entdecken und die lähmen uns dann. Wir sollen dagegen wissen, dass wir zu dieser fehlerhaften Welt gehören. Diese Welt, die Gott aber liebt. Und zu diesen unperfekten Menschen in dieser Welt und darum auch zu uns, sagt er, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Du sollst eine Ernte einbringen, die nicht vergeht und mit dem Sterben nicht vergeht. Schauen wir nochmal auf uns selber, ist dieses Ziel nie erreichbar. Es ist, wie man weit aufschaut zu einem hohen, felsigen und steilen Berg, um sich vorzustellen, dass man dort rauf sollte können. Und wenn man nicht gerade Bergsteiger oder Kletterer sind, ist das Ziel nicht erreichbar. Aber was wir trotzdem könnten tun, ist ganz unten am Berg den ersten Schritt machen. Der erste Schritt auf Christus zu. Denn sobald wir das tun, wird er uns Kraft in die Beine geben, sodass wir den zweiten Schritt nachher auch machen können. Und es wird immer besser gehen, weil Jesus Christus seine Nachfolger als König ausrüstet. Denn wenn sie ihm nachfolgen, irgendwann wird er uns von der mangelnden Schwindelfreiheit befreien. Und schließlich zeigt er uns, wie wir sogar die Überhänge aufkommen. Am Anfang scheint alles unerreichbar zu sein. Ich erinnere mich, als ich mit mir in Priscilla 2 Jahre lang ununterbrochen die Bibel über einen damaligen eisigen Vorhang nach Osteuropa, Sowjetunion, geschmuggelt habe, dann zur Zeit der grossen Christenverfolgungen durch die kommunistische Regime. Dann habe ich nämlich mal gesagt, ich muss mich erinnern, das würde ich nie in streng muslimischen Ländern machen. So etwas hat mich völlig unerreichbar und auch viel zu gefährlich gedacht. Aber ich weiss gar nicht, wie mir der liebe Gott ausgedrückt hat. Inzwischen bin ich unter anderem in Syrien, im Irak, mehrmals im Iran, in Jemen und in vielen Ländern von Zentralasien. Und jetzt kommen schon wieder Anfragen aus Pakistan, Irak und Iran. Wenn uns Jesus Christus ruft, ihm nachzufolgen, können wir vielleicht nur einen Schritt machen, einen kleinen Schritt. Aber sobald wir das tun, der Vater uns an ausrüsten und befähigen und schützen und mit Freude und Frieden erfüllen. Er tut das darum, weil er wegen unserem Reagieren unser König wird. Und der gute König, der schaut zu seiner Mannschaft und lässt sie nicht im Stich. Im Gegenteil, er rüstet sie aus, befähigt sie und verteidigt sie und gibt ihnen seinen Schutz. Und wenn wir trotzdem umkommen, dann lässt er uns auch im Tod nicht im Stich, sondern holt uns dort daraus raus, weil er der Gott von der Auferstehung ist. Liebe Gemeinde, wohin laufen wir mit unseren Füssen? Wohin zielt unser Leben? Von wem lassen wir uns unsere Richtung bestimmen? Sind es die natürlichen Fische? Denn sie waren Fischer. Oder ist es das Geld? Denn sie waren Banker. Jesus ist der Herr, haben die ersten Jünger verkündigt. Er ist sogar Herr über alle Herren. Wenn man Jesus Christus als Erlöser haben will, dann kann man ihn nur auch als Herr und König haben. Und der Herr und König erteilt nun mal Befehle. Und denen muss man gehorchen. Tun wir es nicht, ist Jesus Christus auch nicht unser König. Ist er aber nicht unser König, wird er uns auch nicht kennen am jüngsten Gericht. Aber wir können vorher auf Christus seinen Ruf reagieren und ihm antworten. Ja, ich will aufstehen und mich zu dir umkehren. Ich will dir gehören. Zeig mir den Weg. Nimm mich an der Hand. Ich will zu deinem Reich gehören. Und du sollst mein König sein. Das wäre der erste Schritt. Wenn ich aufstehe und reagiere, dann ist das so etwas, wie wenn ich ihm den roten Teppich ausrollen würde, über den er zu mir hineintreten kann, in mein Leben und in mein Herz. Der Simon, der Andreas, der Jakobus oder Johannes haben genau das gemacht. Tun wir es auch. Prüfen wir darum unsere Lebensausrichtung. Wenden wir uns Jesus Christus zu. Laden wir ihn ein, in unser Leben einzubrechen. Ich kann euch versichern, Religion und Religiosität und frommes Zeug hat mich eigentlich nie interessiert. Mich hat nur Christus interessiert. Der König, der, der Macht hat im Himmel und auf Erden. Und wenn ich euch jetzt mein Leben würde erzählen, ich könnte euch auch eine ganze Nacht einfach nur erzählen, was er oben gemacht hat. Das ist so etwas von gewaltig. Tun wir es auch. Hören wir auf unseren Lebensspiegel zu schauen, wie das die Fischer machen. Und uns selber sehen, spiegeln dort drinnen mit unseren Problemen und Schwächen. Die sind gar nicht so wichtig. Tun wir uns nicht immer analysieren. Schauen wir auf zu Christus, der uns ein neues Selbst gibt. Er gibt uns quasi eine neue Uniform, nachdem er uns die alte abgezogen hat, mit diesen Namen, die wir alle haben mitbekommen haben, oder mit diesen Projektionen, die auf uns lasten. Er zieht uns die ab und gibt uns ein neues Selbst. Und dann wird uns der Frieden von Gott einleiten. Und wir werden erleben, dass die Freude an Gott unsere Kraft ist. So dass das, was Paulus über seine Gemeinde ausgesprochen hat, auch für uns Wahrheit wird, nämlich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.